Inforadio Podcast.
Wenn man die Menschen fragt, was ihnen jetzt gerade Angst macht, dann überlagert wahrscheinlich die Pandemie noch immer viele Dinge. Aber es gibt sie ja, die anderen Bedrohungen. Die Münchner Sicherheitskonferenz widmet sich ja jedes Jahr im Februar solchen sicherheitsrelevanten Themen, bringt da Regierungs-, Militär- und Wirtschaftsvertreter ins Gespräch. Aber darüber hinaus arbeitet sie auch mit verschiedenen Organisationen und wissenschaftlichen Instituten zusammen, um einen jährlichen Bericht zu verfassen. In diesem Jahr hat sie dafür den Munich Security Index entwickelt. Das ist ein Index, mit dem sich die Bedrohungswahrnehmung vergleichen lässt. In den 7 bedeutendsten westlichen Industrienationen und in den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Heute hat ihr Leiter Wolfgang Ischinger diesen Munich Security Report in Berlin vorgestellt. Ich habe vorher mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wovor die Menschen am meisten Angst haben.
Also wie ein roter Faden zieht sich die Sorge um den Klimawandel durch. Das ist mit einigen Variationen eine allgemeine Sorge, insbesondere im Westen. Das Interessante ist aber, dass das Risikobewusstsein insgesamt, also die Wahrnehmung von großen Gefahren, sehr unterschiedlich ist. Also es ist ganz erstaunlich, jedenfalls für mich war es erstaunlich zu sehen, dass Italien beispielsweise, man hätte ja gedacht, unsere italienischen Nachbarn sind sozusagen eher locker und mediterran, die sind besonders risikobewusst. Für uns ist besonders interessant, wie die Wahrnehmung klassischer außenpolitischer Bedrohungen aussieht. Also nimmt man China als Bedrohung wahr? Da ist interessant, dass China als Bedrohung hier bei uns in Deutschland weniger stark wahrgenommen wird als beispielsweise in den USA. Für die USA ist China das große Auseinandersetzungsthema der Zukunft. Das werden wir übrigens in den kommenden Tagen immer wieder hören, sicherlich auch bei Ihnen im Inforadio, wenn berichtet wird über die Gespräche, die Präsident Biden ab morgen oder ab heute für eine ganze Woche hier in Europa zu führen hat.
Wenn man die Menschen fragt, wie bedrohlich sie zum Beispiel die Europäische Union wahrnehmen, dann landet die relativ weit hinten bei der Bedrohlichkeit, nämlich kaum. Da kann man jetzt sagen, das ist doch schön, klingt nett, aber die Frage ist ja, ob einem solche Kategorien nett und schön in der internationalen Politik weiterhelfen. Was sagen Sie?
Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso ist es. Ist es natürlich. Es ist auf den ersten Blick erfreulich, dass so gut wie niemand auf der Welt die Europäische Union als ein besonderes Bedrohungsproblem wahrnimmt, kann man sagen. Prima. Auf der anderen Seite zeigt dieser Vergleich auch, dass die Europäische Union als politischer, lassen Sie es mich mal so nennen, als politischer Gestaltungsakteur, als handelnde Macht in der Welt, in vielen Teilen der Welt gar nicht wahrgenommen wird. Das ist unser Problem. Wir reden ja in Sonntagsreden seit Jahren über die notwendige Weltpolitikfähigkeit der Europäischen Union. Die soll ihre Interessen in der Welt vertreten können, nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern eben auch außen- und sicherheitspolitisch, weil wir ja von Frieden und Zusammenarbeit und offenen Weltmeeren dramatisch abhängen. Aber Durchsetzungskraft gleich null. Das ist das Problem.
Dass China da einen der vorderen Plätze einnimmt in dieser Rangliste der als bedrohlich empfundenen Staaten, tut das Land das zu Recht?
Naja, ja und nein. Nicht wahr? Aus der Sicht eines deutschen Mittelständlers, der in China erfolgreich investiert hat, sollte man natürlich nicht übertreiben beim Darstellen Chinas als ein großes Bedrohungsrisiko. Und in der Tat wird niemand behaupten wollen, dass wir hier in Westeuropa von China etwa militärisch bedroht werden. Aber, und das ist die Kehrseite, China ist eben kein demokratisch regiertes Land. Wir liegen in einer Systemauseinandersetzung mit einem mächtigen Land, das demnächst die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird und das von einer Partei, nämlich der Kommunistischen Partei Chinas, regiert wird. Da wird mit anderen Regeln gespielt auf diesem Fußballfeld, als wir es gewohnt sind. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Deswegen ist es schon richtig und wichtig, dass beispielsweise in Japan China an Nummer 1 der Bedrohung steht. In den Vereinigten Staaten, auch während das bei uns eher unter ferner Liefen läuft.
Die Forscherinnen und Forscher, die den Bericht verfasst haben, die formulieren eine ganz grundsätzliche Analyse, dass die internationale Politik nämlich sowohl von Wettbewerb als auch von Kooperation geprägt ist, den beiden Aggregatzuständen internationaler Politik, darauf bezieht sich ja auch der Titel des Berichts, ja. So eine Bedrohung wie der Klimawandel oder ja auch die aktuelle Pandemie, die bekommt man ja nur durch Kooperation in den Griff, durch internationale Zusammenarbeit. Wie kann das also funktionieren, wenn gleichzeitig Länder, Regionen und ja auch politische Systeme, wie Sie das ja eben schon angedeutet haben, also Demokratien und Autokratien, wie China zum Beispiel, miteinander konkurrieren?
Ja, und ich glaube, wir werden viele Antwortversuche zu dieser von Ihnen völlig richtig gestellten Frage in den kommenden Tagen erleben, wenn die Diskussion zwischen der amerikanischen Regierung und ihren europäischen Partnern ab heute oder ab morgen in England, also bei dem G7-Treffen und dann in Brüssel bei EU und NATO und schlussendlich in der Auseinandersetzung mit Wladimir Putin in Genf stattfindet. Ich will es mal salopp sagen. Es ist für einen Politikprofessor, für einen Professor politischen Wissenschaften, ganz leicht, einen schönen Artikel zu schreiben über diese Doppelstrategie, einerseits Kooperation, andererseits systemische Rivalität oder Wettbewerb. Das in der Praxis umzusetzen, ist aber eine ungeheuer komplexe Herausforderung. Stellen Sie sich mal vor, wie schwierig das auch für einen künftigen deutschen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sein wird, wenn der Bevölkerung deutlich gemacht werden muss, also morgen früh setze ich mich jetzt mit der chinesischen Führung freundlich zusammen, um über Klima zu reden, weil wir die da brauchen, ohne die wird es gar nicht gehen. Und übermorgen verhängen wir dann neue Sanktionen gegen China wegen der Menschenrechtslage in Xinjiang oder in Hongkong oder anderer Themen. Also das ist so eine Art Heiß-Kalt-Wechsel der politische Führungskraft und Mitnehmkraft der Bevölkerung. Das ist ja alles gar nicht so leicht zu kapieren, wenn dann so ein Heiß-Kalt-Wechsel stattfindet. Warum muss das denn jetzt so sein, wird dann gefragt werden. Also es stellt große Herausforderungen an die Kraft der Politik und deswegen plädieren wir mit großer Dringlichkeit dafür, dass unsere politischen Führungspersönlichkeiten, auch die nächste Bundesregierung, der Bevölkerung vermittelt, dass es hier nicht um das Verabreichen von homöopathischen Kügelchen geht, also kleine Veränderungen, sondern dass wir vor einer ganz großen Herausforderung stehen, wenn der Westen, wenn wir unsere internationale Ordnung, die auf Regeln und dem Recht basiert, wenn wir die aufrechterhalten wollen, dann müssen wir uns viel enger zusammenschließen als in der Vergangenheit, um diese Auseinandersetzung gegenüber zunehmend aggressiv auftretenden autoritären Systemen überhaupt bestehen zu können. Außenpolitik ist Zukunftsvorsorge, ist Zukunftssicherung, ist Wohlstandssicherung. Und das stärker in die deutsche und natürlich in die europäische Debatte zu bringen, das ist das Ziel unseres Reports.
Sagt Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute Morgen ihren Jahresreport in Berlin vorgestellt hat.
Inforadio Podcast.